Ich fahre zwei Teslas. Ein Model S schon seit 2 Jahren und ein Tesla Model 3, was ich vor einem halben Jahr bekommen habe. Und ich werde oft gefragt, welches von beiden ich lieber fahre. Nun, von außen schauen sie vergleichbar ähnlich aus. Beide sind in dem Tesla rot gehalten, beide haben fast die gleiche Nummer. Beide sind ja in der Premium-Ausstattung. Beide laufen auf 19 Zoll Felgen. Nun, der eine ist im Innenraum hell, der andere ist im Innenraum dunkel. Und sie sind ja vergleichbar, ähnlich. Und deshalb fragen mich die Leute, jo, was fährst du lieber? Nun, heute kommt ein Vergleich im Detail von vorne bis hinten im Innenraum bis zum Verbrauch. Und es wird interessant und zum Schluss sage ich dann auch, welchen von beiden ich lieber fahre und wen ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde. Ja, Scherzle gemacht. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute geht es mal wieder endlich um Tesla. Ein bisschen viel Politik zwischendrin gehabt. Heute geht es um Tesla. Ich fahre seit 2013, fahre ich Tesla. Habe also jetzt die, ja, bin jetzt gerade im 7. Jahr. 3 Tesla Model S habe ich gefahren oder 2 habe ich gefahren. Eins fahre ich noch, und zwar ein 85er, ein P85D und jetzt ein 100D. Das ist ein Dual-Motor, Motor an der Vorderachse, Motor an der Hinterachse und ein 100 Kilowattstunden Akku. Und ich habe seit dem 31. März 2019 auch ein Model 3, ist der mit dem Long Range Akku, also den 75 Kilowattstunden und ebenfalls Dual Motor, wobei einer dieser beiden Motore, ja, Motore, starke Pluralform, habe ich ein extra Video über die Motore gedreht. Beiden fahre ich und sind miteinander sehr vergleichbar. Und wer sich nun auch überlegt und möchte ein Tesla Model S oder Model 3 kaufen, verwendet bitte meinen Referral-Code, den ich Ihnen hier einblende und nochmal in die Beschreibung schreibe, wo Sie ihn locker rauskopieren können. Dann behalten Sie einen Goodie und ich erhalte dafür auch ein Goodie. So, meine Tesla Model S habe ich zusammen 150.000 Kilometer gefahren und erlaube mir damit schon ein ziemlich festes Urteil. Das Model 3 habe ich jetzt erst 6.000 Kilometer gefahren, verwende ich vorwiegend dann auch für kürzere Strecken. Wenn ja jemand anders mit dem Model S auf längerer Strecke unterwegs ist, und da erlaube ich mir jetzt noch kein so tiefes, festes Urteil. Ich habe auch noch nicht alles verstanden, bis ins Tiefste und Kleinste, obwohl ich schon jede Menge Tests gemacht habe. Ja, und der Verbrauchstest kommt jetzt auch demnächst hier online. Und da kriegen Sie also hier an der Stelle dann noch mehr Informationen. Schauen wir uns mal die Fahrzeuge von vorne bis hinten an. Und es geht vorne an der Stoßstange los. Gibt es da Unterschiede? Nun, nicht wirklich. Ja, es gibt so ein bisschen Lufteinlässe an der Seite beim Model 3, was den Luftwiderstand reduziert. Vorne den Mustache-Grill am Model S. Ja, es gibt Unterschiede, aber jetzt so vom wirklich richtig mögen. Ja, nun von der Funktion gibt es einen größeren Unterschied. Und zwar ist das das Radargerät, was in der Stoßstange verbaut ist. Das liefert beim Model S zuverlässigere Werte als momentan beim Model 3. Das war beim Model S am Anfang auch so. Da ruckelt es auf einmal, wenn er meint, er hat jetzt hier etwas empfangen, was ein Hindernis sein könnte. Und beim Model 3 macht es jetzt aktuell bei identischem Softwarestand zwischen Model S und Model 3, tut es das jetzt im Model 3 bei mir auch noch. Aber es kommt sicherlich in den nächsten 1, 2, 3, 4 Monaten da ein Update, dass dieses Ruckeln hin und wieder dann auch mal weggeht. Jetzt gehen wir ein Stückchen weiter rein, kommen wir zu den Scheinwerfern. Nun, die Scheinwerfer sind bei beiden LED-Scheinwerfer. Beide sind toll hell, haben eine gute Farbe, also nicht so bläulich, aber auch nicht so gelblich, haben eine gute helle Farbe und oder neutrale Farbe. Und das Model S hat ein Kurvenlicht, was jetzt nicht den Scheinwerferkegel verdreht, wie es mein Toyota gehabt hat. Ich habe mal meine Automobile ein längliches Video drüber gedreht. Sondern Er schaltet drei extra LED-Einheiten zu, um die Kurve etwas besser auszuleuchten. Das fällt wenig auf. Warum fällt es wenig auf? Weil nun meistens in der Kurve, da wo es reinleuchtet, dann Bewuchs am Rand ist und das nicht so hell reflektiert. Also da merkt man nicht so, es tut sich was, aber so weltbewegend ist es in diesem Kurvenlicht nicht. Viel eher gefällt mir beim Model 3 an dieser Stelle etwas weniger die Leuchtweitenregulierung, denn das ist ein Unterschied zwischen Model S und Model 3. Die Premium-Ausstattung von Model S hat ein Luftfahrwerk und damit eine automatische Höhenstandsregulierung, dass man also hier die Weite der Scheinwerfer nicht einstellen muss. Das Model 3 hat das nicht. Sagen wir mal noch nicht, soll laut Elon Musk in 6 Monaten kommen. Also sagen wir mal, das kommt in einem Jahr plus. Ja, das eine ist Elon Musk Time, das andere ist dann Realzeit. Da muss man dann im Prinzip die Scheinwerfer von der Höhe her einstellen, wenn es nun notwendig ist. Vom Ausleuchtungsgrad halte ich das Model S für einen Ticken besser als das Model 3, aber beide sind ja hervorragend mit einem Matrixlicht nicht zwingend zu vergleichen, aber es ist doch deutlich heller, deutlich besser ausgeleuchtet als mit dem Xenonlicht. So, dann gehen wir noch ein Stückchen weiter rein. Jetzt kommen wir zum Frunk. Jo, das ist ein Wort, was man hier in Deutschland nicht so kennt. Das ist der Front Trunk. Trunk heißt Kofferraum und Front heißt vorne. Also der vordere Kofferraum, der sich ergibt, weil da vorne nicht so ein dicker, großer, brummender, stinkender Verbrennungsmotor drin sitzt. Und dieser Frunk ist beim Model 3 deutlich kleiner als beim Model S. Nun, das Model S ist auch das deutlich größere Fahrzeug. Aber als solches muss ich zugestehen, benutze ich beide fast nicht. Ergibt sich halt nicht so. Es ist Platz für eine kleine Tasche, für Warndreieck und ja, alles Mögliche, wenn ich auf Videotour gehe, für die Stative, die gehen da vorne gut rein und so ist Platz. Aber ich verwende die eigentlich nur, wenn ich auf große Tour mit viel Gepäck gehe. Ansonsten ist mir ein zweiter Kofferraum an der Stelle einfach ein bisschen zu lästig und da kommt, Entschuldigung, das Zeugs rein, was ich nicht so oft brauche. Ja, so, also da an der Stelle hat das Model S allein durch seine schiere Größe, ist auch teurer, darf sein. Vorne ein bisschen mehr Platz. Jetzt kommen wir noch ein Stückchen weiter vorne bis zur Vorderachse und zur Lenkung. Da gibt es einen Ausdruck, das ist die Dynamik um die Hochachse. Manche auch Lenkdynamik. Es ist die aus dem Flugzeug die Gierbeschleunigung. Also wir haben beim Fahrzeug das Nicken, beim Schiff dann das Rollen, das beim Auto, glaube ich, Neigen und dann hat man das Gieren, wenn um die Hochachse dreht. Also wenn das Schiff giert, dann wird Ihnen schnell, recht schnell schlecht, wenn Sie dafür anfällig sind. Beim Auto bedeutet das, wie schnell kann man ein Auto in die Kurve zwingen. Und da ist das leichtere, kleinere Model 3 viel leichter in die Kurve zu bringen als das Model S. Das ist eine schwere Gummikuh, die da ihren Weg geradeaus fährt. Das ist jetzt übertrieben in Passstraßen wie, ich bin durchs Stilfser Joch gefahren, haben Videos gedreht. Da hängst du jeden Ferrari da oben ab, die keine Luft mehr bekommen. Ist aber auch in den Serpentinen hervorragend zu lenken. Der dreht rum, es ist perfekt. Aber das Model 3 dreht schneller. So muss man ganz klar sagen, wer also auf Handling, Kurve, Einlenken, dynamisches Fahren und so viel Wert legt, da ist das Model 3 dem Model S allein durch seine geringere Masse und sein geringeres Trägheitsmoment um die Hochachse einfach überlegen. Man kann auf der anderen Seite sagen, es ist auch nervöse. Das heißt, wenn man auf der Autobahn über 150 km pro Stunde fährt, muss man mit dem Model 3 ja etwas konzentrierter sein als mit dem Model S. Das Model S hat allein durch seine riesen Reifen, auch nur 19 Zoll, aber sind massiver, sind auch breiter, einfach schwere Felgen, schwere Räder, die allein durch ihr Rotationsträgheitsmoment das Fahrzeug dermaßen in Spur halten, genauso wie die 2,2 Tonnen, den auch in Spur halten. Und beim Model 3, was nur auf 1850 Kilo kommt und dann schmälere Reifen und damit leichtere Felgen hat, ja, geht es dann nicht so konstant geradeaus. Ne? Beim Model S kann man hier wieder vergessen, dass man Autopiloten nicht anhat. So stabil fährt er in der Spur. Da ist also dann die Längsdynamik. Und ich habe beide Fahrzeuge den Akku komplett leer gefahren mit Anführungszeichen Vollgas, also Vollstrom. Das geht dann mit 235, habe ich gestartet. Und durch die langsame Erwärmung der Motoren sinkt die Geschwindigkeit dann ab. Aber im Schnitt bin ich da über 100 Kilometer, bin ich, oder etwas über 100 Kilometer, bin ich 222 Kilometer pro Stunde im Schnitt gefahren. Das muss man erstmal nachmachen. Das ist nicht einfach. So, und da merkt man, dass man im Model S diese hohen Geschwindigkeiten deutlich entspannter fährt als mit diesem dynamischen, drehwilligen Model 3. Landstraßen fahre ich wegen dieser Giergeschwindigkeit und der geringeren Breite des Fahrzeugs eigentlich lieber mit dem Model 3. Hier in Seeshaupt, wo die Straßen enger sind, wo zugeparkt ist, wo wir eine katastrophale Asphaltdecke haben, wo wir extrem abgesackte Kanaldeckel haben, da macht sich dann das Nicht-Luftfahrwerk des Model 3 dann doch negativ bemerkbar, indem es da ganz schön durchschlägt und ganz schön durchpoltert. Dazu sind da Hancock-Reifen drauf, die also zu den härteren gehören und hier jetzt nicht durch Laufruhe und Federungskomfort über die Flanken des Reifens sich hier hervortun. Nee, sind eher härtere Gesellen. Hat natürlich Vorteile. Je härter ein Reifen, umso besser der Verbrauch. Ich habe jetzt gewechselt bei meinem Model S von einem vergleichsweise harten Reifen mit Notlaufeigenschaften zu einem weichen Reifen, einem Luxury-Sedan-Reifen, und der Verbrauch überhaupt ist hochgegangen. Ganz klar. Mehr Walkarbeit, mehr Rollwiderstand. Also insofern, ein Tod musste sterben, und wenn er härter ist, dann verbrauchst du weniger Energie. Wie ist es die Genauigkeit dann beim Lenken in den Kurven, beim Bremsen, Spurführung, Ausbrechen in den Kurven? Das ist alles hübsch gleich. Da fährst du recht weit mit diesen Go-Kart-ähnlichen Fahrzeugen bis zum Quietschen, weil ja die Batterie liegt so weit unten. Wenn man einen Verbrennungsmotor hat, der liegt dann ja mit seinem Zylinderkopf, mit Turboladern und, liegt der relativ weit hoch. So ein schwerer Akku liegt also gerade mal, ich sag mal, 20 Zentimeter über der Straße, und da kommt Go-Kart-Feeling auf, und zwar bei beiden Fahrzeugen, und zwar gewaltig. Da fährt sich also in den Kurven bis zum, ja, bis zum Quietschen, Pfeifen, bis zum Ausbrechen bin ich noch nicht gefahren. Allerdings, Wintertraining habe ich gemacht im Pitztal, und da kann man mit dem Auto ein bisschen quer fahren, geht aber nicht wirklich, weil das ESP so gut regelt, dass man also da den Schlupfstart braucht, und dann kriegt man ihn ein bisschen, dann muss man ihn anlenken, dass er kommt, und wenn du ein bisschen zu viel Gas gibst, dann fängt er sich gleich wieder. Das ist ganz anders als im Fahrzeug, als mit einer Heckschleuder, die dann da hinten ausbricht, was eigentlich niemand zu 99,9% der Zeit von seinem Auto haben will. Dann kommen wir weiter nach hinten und kommen jetzt zu den Blinkern mit den eingebauten Kameras vom Autopiloten. Da habe ich bei beiden Fahrzeugen die volle Autopilot-Funktionalität schon mit eingebaut, mit 8 Kameras. Die sind vollkommen identisch, und darum spreche ich jetzt über diese ganzen Kameras, die da drin sind. Die 3 nach vorne, oben in der Spiegelhalterung, die Heckkamera und die in den B-Säulen und die beiden in den Blinkern, spreche ich nicht mehr, vollkommen identisch. So. Dann geht es ein Stückchen weiter, und jetzt kommen wir zum Scheibenwischer. Der Scheibenwischer, den habe ich letztlich mal beim Tesla Model S gesagt, der ist sehr gut, wenn er nicht geht. Ja, wenn man ihn nicht braucht, weil er sehr gut im Windschatten vom Frunkhaube liegt. Und er ist sehr gut, wenn es stark regnet und der Scheibenwischer sich bewegt. Er ist aber schlecht mittendrin. Warum? Weil das Sprühen nicht so richtig gut funktioniert, und die Einstellung der Sprühdüsen ist penibel. Da muss man aufpassen, dass man also da genau die richtige Stellung hat, sonst spritzt er bei Langsamfahrt übers Auto weg, und bei Schnellfahrt spritzt er dir vorne hin und kriegst nichts auf die Scheibe. Also es ist enorm penibel, wie man das einstellt, und ich bin froh, dass ich das dann nach mehreren Versuchen jetzt hinbekommen habe. Die Düsen sind beim Model S aber auch beheizt. Das heißt, im Winter habe ich da an der Stelle einen Vorteil. Das Model 3 hat an der Stelle viel bessere Wascher, weil die Flüssigkeit wird ja direkt an die Blätter gebracht, wird also nicht gespritzt, sondern direkt über die Arme an die Blätter gebracht und gleichmäßig auf der Scheibe verteilt. Geht deutlich besser. Allerdings vermute ich, dass im Winter an dieser Stelle, weil da meines Wissens, da ist etwas, was ich noch nicht weiß, an dieser Stelle nicht wirklich beheizt ist. Das werden wir dann sehen. Die Winter werden immer kälter und immer schneereicher bei uns. Da werden wir dann mal sehen, wie er sich da im Winter gibt. Kommen wir dann nachher noch drauf. Das Lenkrad im Model S ist beheizt und im Model 3 an dieser Stelle auch in der Premium-Ausstattung leider nicht. Früher gab es da ein eigenes Winterpaket. Wenn Sie also ein gebrauchtes Model S kaufen wollen, achten Sie auf dieses Winterpaket, wenn Sie in einer, ja, Schneeregion leben. Das war dieses, das war das. Die Fenster sind, also die Seitenfenster jetzt sind hübsch identisch. Die A-Säule, das ist die erste, die A-Säule ist die vordere Säule, die B-Säule ist in der Mitte, wo die hinteren Türen angeschlagen sind und die C-Säule ist hinten zum Kofferraum rüber, so nummeriert man die beim Fahrzeug durch. Die A-Säule vorne ist mir beim Model S ein bisschen dick, weil da der Airbag irgendwie größer ausgefallen ist als beim Model 3. Das Model 3 ist nach Crashtest noch besser als das Model S, die haben beide 5-Star. Das Model 3 ist beim Crashtest noch ein Ticken besser bewertet worden. Allerdings ist ja das Model S vorne mit seinem größeren Airbag, da ist ja auch mehr Luft vorne, muss er vielleicht mehr Volumen dann bringen, etwas unübersichtlich vorne über die A-Säule. Wenn man also an eine Schranke kommt, wie in Seeshaupt bei whisky.de, dem Versender für hochwertigen Whisky an den privaten Endkunden, da haben wir eine Schranke und dahinter ist eine Kreuzung. Und wenn wir dann da rauskommen und man steht da, da muss man also wirklich zweimal gucken, dass sich hinter der A-Säule nicht ein ankommendes Fahrzeug verbirgt. Nun, andere Fahrzeuge haben das auch. Warum ist das beim Model S etwas gefährlicher? Nun, wenn man da aufs Fahrpedal tritt, schnellt der Wagen nach vorne. Und wenn man beim anderen erst einkuppeln und den Motor hochdrehen, dann kommt der Turbolader, dann gibt es ein bisschen Drehmoment. Und bis du dann da die 0,2, 0,5 Sekunden in die Kreuzung brauchst, ist der andere Wagen im Prinzip dann ja schon vorbei. Und beim Model S könnte man ihm dann nun genau reinfahren, wenn der also hier so einen Schnellstart macht und du fährst ihm dann da rein. Also da muss man in der Kreuzung ein bisschen mehr aufpassen beim Model S, weil die A-Säule ein bisschen dicker ist als beim Model 3. Die Außenspiegel sind beim Model 3 ein bisschen kleiner von der Spiegelfläche. Bedeutet, man hat einen geringeren Luftwiderstand, deshalb dürfte das so gemacht worden sein. Und Sie sehen, an diesem kleineren Auto wären diese großen Ohrwatschel, würden da nicht so wirklich gut aussehen. Sind also etwas kleiner. Das bedeutet, wenn man etwas länger fährt und sich so nach einer Stunde oder so mal ein bisschen gemütlicher hinsetzt, man muss nachstellen, die Spiegel. Die etwas größeren Spiegel beim Model S tolerieren da eine andere Kopfposition dann doch ein bisschen mehr. Die Türgriffe beim Model 3 halte ich für schlechter. Das sind solche Kippdinger, mit dem Daumen draufdrücken, dann kippt der raus. Und dann hat man so ein, ja, ein nicht kreisförmiges, ein, was ist das, ein halbkreisförmigen Querschnitt, ein Handle und dann macht man den auf, macht man die Tür auf. Daran muss man sich erstmal gewöhnen. Macht man es ein Weilchen, kann man es. Wenn es bei uns den fetten Frost im Winter hat, dann frage ich mich, wie meine Finger an dem Ding festfrieren werden. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen unfair, weil der Griff vom Model S, der da elektrisch ausfährt, ist ja auch aus Vollmetall. Die kann man nicht aus Kunststoff machen, allein für Unfallgefahr, wenn man also die Tür aufreißen muss gegen irgendeinen Verformungswiderstand, wenn ein Unfall gab. Das muss aus Metall sein, diese Griffe. Aber da schaffe ich es so ein bisschen mit einem Pullover oder einem Anorak-Rand da dran zu packen und dann kriege ich die Tür auf. Im Winter habe ich jetzt das Model 3 noch nicht gefahren, ob ich da einen Weg finde, dass ich den Daumen da nicht dran festfriere und das Ding aufbekomme. Griffheizung, ich glaube, es gibt sie nicht. Im Model S hat man allerdings diese elektrischen Tür, das Griff herausfahren, weil beide Griffe müssen bündig sein, um den Luftwiderstand zu halten. Da sind Mikroschalter drin, die entsprechend an- ausschalten. Also wenn sie reinfahren, muss sie den Motor ausschalten. Und wenn der Griff rausgeht, muss er auch auf den Mikroschalter fahren, dass er rausgeht. Und was heutzutage kaputt geht, sind vor allem Mikroschalter. So, das sind Standard-Mikroschalter. Da kann man das Ding aufmachen, dann kann man die ablöten, kann man andere reinlöten und so. Wenn man so einen Türgriff von Tesla sich einbauen oder austauschen lässt, habe ich gehört, kostet 700. Ja, üppig. Wenn man sich die Mikroschalter von der Drittwerkstatt, von der unabhängigen Werkstatt tauschen lässt, soll man mit 250 hinkommen. Ist aber schon ein Preis, ne? Jo, also da ist sicherlich das Model 3 mit seinem einfacher gestrickteren Griff weitaus weniger, ja, anfällig gegen Verschleiß. Die Sitze im Model S haben eine hübsche Entwicklung hinter sich. Ich hatte zuerst das Gestühl von einem thailändischen Zulieferer in meinem ersten 85er. Das war eine Katastrophe. Da hast du nach einer Stunde nicht gewusst, auf welche, hättest du eine dritte Pobacke gewünscht. Ne? So furchtbar dünn war das gepolstert. Sah totschick aus. hat mit der Zeit eigentlich dann Falten bekommen. Dann bin ich zum Sattler gegangen und habe mir da 2 Zentimeter Schaumstoff unten reinmachen lassen und dann war das ganz okay. Aber dass man da hingehen musste, war ja schon mal furchtbar. Der nächste hatte dann Recaro-Sitze drin, mein P85D. Und diese Recaro-Sitze von dem deutschen Zulieferer, die waren etwas zu breit ausgefallen. Und die knirschten jetzt, die knarzten an der mittleren Armlehne. Da gab es also von Tesla einen Hotfix, indem sie da ein Silikonspray hatten, den sie da reingemacht haben. Und dann glitt er da drauf und knarzte nicht mehr. Aber die waren ein bisschen zu groß, saßen sich aber sehr schön, waren Volllederssitze, allerdings mit integrierten Kopfstützen, die mit meiner Größe gerade noch so gingen. Ich glaube, ich bin ähnlich groß wie Elon Musk und damit komme ich mit den Fahrzeugen da zurecht, weil er ja sagt, wenn die Größe nicht passt, ist schlecht. Also er gibt da vor, wer da reinpassen muss. Und die neuesten Sitze, die ich jetzt im 100D drin habe, sind die Tesla-eigenen Sitze. Die sind jetzt vegan. Veganes Leder? Nein, veganes Leder gibt es nicht. Ein Tier bleibt ein Tier. Ein Leder gibt es nur vom Tier. Das sind Polyurethansitze. Das ist also Erdöl. Jetzt muss man sich überlegen, um was ist nachhaltiger, Erdöl oder eine Kuh? Also ich würde sagen eine Kuh. Ne? Also dass man da jetzt nun vegane Sitze eingebaut hat, für mich aus ganzem Umweltschutz, Öko-Gedanken und so weiter, ist also ein veganer Sitz nicht zwingend besser als einer aus Öl. Ne? Gut, hätten wir aus Rapsöl vielleicht Polyurethan machen. Geht das? Sind die Chemiker da? Polymerisieren die? Keine Ahnung. So, die sind aber hervorragend. Die sind richtig super gut. Und die Kopfstützen lassen sich jetzt auch elektrisch rauf und runter fahren. Und die Lordosenstütze packt viel besser, eine viel stärkere Ausprägung. Also das sind also wirklich Oberklasse-Sitze. Die Model 3-Sitze fallen dagegen etwas ab. Bis zu, ich sag mal, 200, 250 Kilometer am Tag fühle ich mich auf dem Model 3 sitzen, auch vegan, auch richtig wohl. Über 250 Kilometer am Tag, da sage ich dann, ja, ein bisschen angenehmer dürften sie sein. Also wer selten die 250 Kilometer am Tag reist, der sollte oder der kann durchaus mit den Model 3 Sitzen zurechtkommen. Vielleicht bin ich aber auch so grob und schief, dass das bei mir halt nur so auftritt und bei anderen Leuten nicht. Gut, es geht über einen Haufen Leute, die sind mit ihrem Kreuz schon, ja, schon in den 40ern so wie andere Leute mit 70. Also auch hier muss man sich das genau angucken und auch mal das Model 3, wenn man im Rücken empfindlich ist, auch mal länger fahren. Jetzt sind wir innen drin. Lenkrad, sagte ich schon, ist beheizt. Bei Model S, bei Model 3 nicht. Die Verstellung am Lenkrad ist bei beiden gut und gut verständlich, gut memorisierbar. Das Model 3 Lenkrad ist im Durchmesser kleiner und es kommt so richtig das Rennwagen-Feeling auf. Ne? Das führt auch zu diesen höheren Giergeschwindigkeiten, weil man da so toll zupacken kann. Und das etwas größere Lenkrad vom Model S gibt dann doch mehr eine langsamere Bewegung durch die eigene Armbewegung auf die Lenkung durch. Hängt wahrscheinlich auch daran, dass man, ich glaube, umdrehen, 2 volle Umdrehungen, dann hat man das Ding durch. Ne? Also da an der Stelle ist das Model 3 schon ganz schön direkt übersetzt. Die Servolenkung gibt es her und das verschiedene Einstellen mit weich, normal und Sport, das funktioniert bei beiden Fahrzeugen perfekt. Ja, was will man an der Stelle mehr? Was ich mehr will, ist ein Lenkstockhebel will ich mehr. Die maximalen Funktionen sind jetzt auf den Zentralschirm bei Model 3 verlegt worden. Bei Model S sind noch ein paar Funktionen mehr am Lenkrad verblieben. Und dazu gehört der Autopilothebel, der links unten ist. Da stellt man also einen Tempomaten ein, da stellt man Spurhalteassistenten ein, da erhöht man die Geschwindigkeit um 1, um 5 und runter und so weiter. Alles gut. Beim Model 3 ist das geteilt. Geteilt zum Fahrhebel, ein Gangwählhebel, also Gang heißt Vorwärts- oder Rückwärtsgang, neutral oder parken. Und der hat auch, wenn man den antippt, den Tempomaten und wenn man zweimal tippt, den Spurassistenten. Aber die Geschwindigkeitsregelung erfolgt mit dem Radl am Lenkrad. Dreht man langsam, geht zum 1 hoch oder runter, dreht man schnell, geht zum 5 rauf oder runter. Und das ist aus meiner Sicht nicht so angenehm, wie wenn ich alles aus einer Hand habe. Gut, das ist meine persönliche Meinung an dieser Stelle. Kommen wir zu den Bildschirmen. Das Tesla Model S hat ja zwei, ein Fahrbildschirm, wo man durch das Lenkrad auf den Fahrbildschirm ganz klassisch wie auf Instrumente schaut. Und die Mittelkonsole mit dem großen 17-Zoll-Bildschirm und das Model 3 hat nur den einzelnen 15-Zoll horizontal liegenden. Beim Model S ist er vertikal liegend, also hochkant liegend. Und ich bin jemand, der diese zwei Schirme gerne mag. So, das Einzige, was das toppen könnte, wäre der zentrale Bildschirm, meinetwegen auch horizontal, mit dem Head-Up-Display vor einem. Das fände ich jetzt noch besser. Gibt es bei Tesla nicht. Ist auch noch nicht angekündigt worden. Man hat schon mal gehört, dass sie gesagt haben, sie haben viel geprüft und nichts hat ihren Anforderungen entsprochen. Ich habe von anderen gehört, es war immer ein bisschen schwierig, dann die Anzeigen da drin zu sehen. Ich selber bin erst zweimal mit Head-Up-Display gefahren und ich fand das jetzt nicht so prickelnd. Ich kenne es aus den Flugzeugen, auch aus den Flugsimulatoren. Da ist es angenehm. Ne? Also da ist so ein Head-Up-Display wirklich gut gemacht. Allerdings sind da die Informationen auch ein bisschen anderer Natur. Kommen wir jetzt Heizung-Lüftung. Heizung-Lüftung ist im Model S, sagen wir mal, suboptimal. Das funktioniert alles so bis zu einer Stunde, anderthalb Stunden Fahrzeit ist das okay. Und dann lässt das nach. Und zwar nicht, weil die Heizleistung nicht da wäre. Nicht, weil man sagt, man muss das jetzt kühler machen, weil der sonst übermüdet oder so. Alles Schmarrn. Nein, ich gehe davon aus, dass da Sensoren drin sind, Thermofühler, die mit der Zeit auf irgendeinem warm werdenden Karosserieblechteil sich erwärmen und sagen, es ist warm genug, jetzt regeln wir runter. Irgend sowas kann ich mir vorstellen, ist da, muss man dann den Automatikmodus ausschalten und dann kriegt man die volle Wärme wieder rein. Das ist aber lästig, das ist unangenehm, das ist dem Ding nicht angemessen. Schade. Und ich warte und warte und warte da auf irgendein Update, habe da auch meine Complaints oder meine Beschwerden abgeliefert bei Tesla, aber man hört nichts und man kriegt nichts und sagt, ja, gibt es eine Wolke raus und schaltet die Automatik ab und so. Ja. Gut, also da warte ich ewig und das Model 3 dagegen ein Traum. Ein Traum von einer Lüftung, die man ja über ein Touchscreen einstellt. Da kann man mit einem Finger rauf und runter oder links und rechts. Und wenn man mit zwei Fingern spreizt, dann verteilt sich der Luftstrom nach außen. Super. Also das ist das, was man haben will. Und dann tippt man nach oben unten an Luft. Das ist perfekt. Die Lüftungsgitter beim Tesla sind also im Luxus nicht angemessen, das ist eine Klasse drunter, das ist obere Mittelklasse, aber Luxus sind diese Lüftungsschlitze an dieser Stelle dann leider nicht. Wenn es also dann ein Upgrade, ein Refresh oder Facelift oder wie man das alles nennen will, beim Model S dann im Herbst geben wird, jetzt habe ich mal hier über das Upgrade beim Tesla Model S gesprochen, wie das evolutionär Stück für Stück kommt, dann gehe ich davon aus, dass wir auch die neue Lüftung im Tesla Model S sehen werden. Tja, die Ablagen. Nun, beim Model 3 hat mir nicht gefallen, dass die in diesem Klarlackschwarz auf der Mittelkonsole sind. Es gab nur weiß oder schwarz. Weiß mag ich nicht. Im Model S habe ich mir beige hell genommen, weil ich das freundlicher finde. Ganz weiß halte ich für verschmutzungsneigend. Darum haben wir im Model 3 dann schwarz genommen und dieser schwarze Lack, da, also da ist prädestiniert, dass da Kratzer drauf sind. Also das finde ich da an der Stelle nicht so gut, dass da beim Model S Holz drauf ist, finde ich deutlich, deutlich besser. Die Fachanzahl ist im Model S sehr begrenzt. Die Mittelkonsole ist mittlerweile Standard, habe ich mir früher einen Zubehörhandel aus der Schweiz gekauft gehabt. Jetzt ist die Standard, da kriegt man auch ordentlich was rein. Richtig fach schwierig. Und da, wo der Cupholder von den Amis ist, in der Armlehne, da liegt bei mir Schlüssel und ein bisschen Geld für Parkhäuser und so drin. Und das war es dann auch schon mit den Ablagemöglichkeiten. Die Model 3 deutlich besser gemacht. Man hat jetzt welche in den Türen, wo man eine Wasserflasche reinbekommt, die ich auf langen Touren grundsätzlich dabei habe. Man hat die Armlehnen, die man hochklappen kann. Da ist ein kleines Fach, da ist ein großes Fach. Vorne größere Fächer drin. Also das ist deutlich besser gemacht. Ich würde mir an der Stelle noch ein bisschen mehr Unterteilung wünschen, dass das Zeug nicht so hin und her fällt. Aber deutlich besser als im Model S. Vom Volumen her wahrscheinlich ähnlich, bis auf die Wasserflaschen, aber Model 3 deutlich besser. Warnblinker ist beim Model S am Armaturenbrett extra Taste. Beim Model 3 ist das Armaturenbrett ja nicht so, dass man dort irgendwo eine Taste anbringen könnte. Da hat man die oben an die Spiegelhalterung gemacht, wo auch dieses eCall-Gerät dann drin sitzt. Und diese Anordnung der Warnblinkanlage ist für mich gewöhnungsbedürftig gewesen. Hat man sofort drin, wenn man es dann mal weiß. In den USA durchaus üblich bei vielen Fahrzeugen, dass das da oben ist. Also für uns hier etwas ungewöhnlich, aber durchaus im Rahmen und hat man schnell gelernt. Bei Autobahnstaus gibt es für mich also keine Gedanken, irgendwo ins Armaturenbrett zu drücken, sondern da, ach, da vorne staut's, da Warnblinker, da machst du da oben jetzt auch den Warnblinker an und fertig. Ne? Also das geht einfach, wenn man sich halt dran gewöhnt hat. Der Einstieg, wie ist der? Der ist im Model S besser als im Model 3. Woran merke ich das? Also ich steige in beide perfekt ein. Wir haben eine ältere Dame in der Familie, die jetzt auf die 90 geht. Und die steigt sich also ins Model S etwas besser ein als ins Model 3. Beide sind weit entfernt von perfekten Einstiegen, weil die windschlüpfrige Karosserie die A-Säule so schräg legt. Und bis die älteren Personen sich dann da so reingefaltet haben und dann da runterkommen und reinächzen, Entschuldigung, ist das schon ein bisschen schwieriger. Und das Model 3 hat dann etwas weniger Luft. Also die ältere Dame kommt da etwas schlechter rein. Kann auch daran liegen, dass das Model S mit Easy Entry dann hochfährt und die ältere Dame da im Prinzip nicht so runter in die Dackelperspektive sich setzen muss, sondern sich weiter oben setzt und erst beim Fahren senkt der Wagen sich dann wieder auf ein normales Maß ab. Kann sein, dass aus diesem Grund die Dame da besser reinkommt. Hinten, Rücksitze. Da haben beide Fahrzeuge einen gewissen Nachteil, weil unten der Akku ist. Und der Akku jetzt mit seinen, ich sag mal, mit oben und unten 80, 85 mm Stärke, der führt dazu, dass man die Füße höher stehen hat und damit die Knie hochstehen und man mit dem Oberschenkel auf dem Sitz nicht richtig aufliegt. Ich weiß nicht warum, im Model 3 sitzt man hinten einen Ticken besser als im Model S. Meine persönliche, also. Kein Mensch hat die gleichen Körperabmessungen, die gleichen Verhältnisse, Sitzriese, Standriese, wie auch immer. Und da sitze ich hinten nicht gern. Wir hatten vorher einen Mercedes CLS 350 CGI. Da saß die hinten wie ein Affe auf dem Schleifstein. Da ist also das Model S um Kilometer besser, aber gegen Mercedes E-Klasse sitzt die hinten also wirklich auf der Notbank. Im Model 3 ein Ticken besser. Für mich persönlich. Allerdings muss man sich jetzt vorstellen, wenn du jetzt da hinten einen Verbrenner hast und hast da deinen Kardantunnel bei den höherwertigen Fahrzeugen mit Heckantrieb, ist das, ja, und die anderen haben den Tunnel für den Auspuff, also da ist das hinten in der Mitte auch nicht so angenehm. Und man hat ja nur, ja, noch nicht mal einen Millimeter Bodenblech da nach unten drunter. Da ist mal einem Tesla in USA ein Metallträger, das auf lag auf dem Highway, das drüber gefahren, hochgeschlagen, unten in den Akku rein. Und zwar genau unter dem Fahrersitz. Wäre dort der Akku nicht gewesen, der hätte die 0,75 mm Bodenblech durchschlagen und der Mann wäre tot gewesen. Vielleicht hätte er Glück gehabt und hätte nur ein Bein amputiert bekommen. Also ist schon so eine Sache, diese dünnen Bodenbleche. Da liebe ich diese Batterie da unten drunter, aber sowas von, ne? Dass der Wagen nachher abbrennt, nun, ja, ist mir doch egal, aber ich lebe, ne? Und der brennt so langsam ab, da sagt er dann, ja, bitte fahren Sie rechts ran und verlassen Sie das Fahrzeug. Da kriegt man sein Zeug noch raus, dann fängt das langsam das Brennen an und am Ende brennt das Fahrzeug ab, das kannst du nicht mehr retten. Aber dennoch, wenn was durchs Bodenblech schlägt, viel, viel besserer Schutz in einem Elektroauto als in einem Verbrenner. Das muss man ganz klar sagen. Allerdings sitzt man hinten schlechter. Gut, jetzt gibt es andere Entwicklungen bei den Elektroautos, dass man die Akku Module, die dort sind, wo die Füße sind, dass man die wegnimmt und unter die Rückbank nimmt, dass man hinten zwei aufeinander hat und vorne dafür nicht und dann sitzt man wieder besser. Hat man aber hinten wieder das Problem mit dem dünnen Bodenblech. Also ein Tod musste sterben. Schwierig. Tja, die Breite in beiden Fahrzeugen sitzt mal gut, auch wenn Leute ein bisschen breiter von den Schultern sind, wie einer meiner, oder ein bisschen beleibter sind, wie ein Freund von mir, dann sitzt man trotzdem gut, man berührt sich nicht, die Fahrzeuge sind vom Innenraum groß. Allerdings anders hinten, da kann man mit drei Personen im Model S sitzen. Natürlich berührt man sich, aber man ist nicht im High Contact mit der Mittelperson, dass man die da nicht richtig mögen muss. Im Model S passt das noch, im Model 3 ist das nun schon arg knapp. Gut, aber das ist in jedem Mittelklassefahrzeug ganz genauso. Also da ist an der Stelle nichts anderes. Aber hier möchte ich mal den Vergleich zwischen Model S und Model 3. Wenn Sie sich überlegen, ein gebrauchtes Model S oder ein neues Model 3 zu kaufen, was im Preis ähnlich wird, komme ich nachher am Ende noch ein bisschen drauf, dass Sie sich das dann vorstellen können. Die Türen hinten haben beim Model 3 riesige Menge an Kritik bekommen, weil die sich nur elektrisch öffnen lassen. Drückt man drauf auf den Knopf, dann hört man Jik und dann drückt man mit dem Arm auf, dann geht die Tür auf. Es ist keine mechanische Entriegelung da, wie an der Vordertür drückt man auch drauf elektrisch. Es gibt aber auch noch eine mechanische Entriegelung zum Aufmachen. Hinten ist das nicht der Fall. Nun, stellen Sie sich vor, Sie haben hinten Kinder drin und machen die Kindersicherung rein. Und jetzt setzt sich ein Erwachsener rein und Sie vergessen, die aufzumachen. Und sitzt da hinten, kriegt die gar nicht auf. Ne? Ja, also so wie man hinten eine Kindersicherung auch mal reinmacht, ist diese elektrische Entsicherung von dem Model 3 hinten nicht das Problem. Man kann die Rückbank einen Stück vormachen und hat da hinten dann die mechanische Entriegelung an der Seite. Mag dann im Falle eines Unfalles mit leicht deformierten Fahrgastzellen auch nicht mehr so einfach sein. Gut, andere Leute sagen, ja, wenn der Wagen ins Wasser fällt. A, wie viele Fahrzeuge fallen jedes Jahr ins Wasser? Das sind recht wenige. Und dann hat man ein Tesla Model X in Amsterdam in der Gracht versenkt und da sah man, wie der unterging und das Licht brannte. Das heißt, Grachten haben auch Salzwasser, Brackwasser drin. Ne? Also es ist auch Elektrolyte leitet. Also das hat alles funktioniert, ist alles ordentlich isoliert. Das heißt, auch wenn Sie ins Wasser fallen, werden Sie diese Tür aufbekommen hinten. Das also zu den hinteren Türen und in den hinteren Türen, muss ich sagen, kann man also Fahrer wie Beifahrer, Blödsinn, vorne wie hinten, nein, boah, zu viel geredet, Model S wie Model 3 gleichermaßen hinten gut einsteigen. Also da ist kein Unterschied. Wie ist der Blick nach hinten schräg zurück? Besser als beim Golf. Der Golf hat ja so eine fette C-Säule da hinten dran, wo man gar nichts sieht. Da sieht man beim Model 3 und beim Model S ein bisschen mehr, aber wirklich viel sieht man da hinten nun auch nicht. Das muss man fairerweise sagen. Dafür gibt es eine Rückfahrkamera, die richtig gut ist. Also das ist eine High-Definition-Kamera mit so einem Bildschirm. Da sieht man hinten richtig viel. Und ich erwische mich immer wieder, wenn ich nach hinten schaue, dass ich in den Bildschirm schaue und nur so 90 Grad links oder rechts bis zur B-Säule. Und alles, was dahinter ist, schaue ich über die Kamera. Da ist ein ganz kleiner Rest drin, den ich nicht sehe. Aber meistens gucke ich ein bisschen weiter als die B-Säule, dass ich also dynamisches Sehen noch im Hinterfenster habe. So dass ich also da dann die Abdeckung schon hinbekomme. Aber so ganz hinten schräg muss ich nicht gucken, weil halt die Rückfahrkamera ja Standard ist. Wenn man einen Spur wechselt, da hinten wäre einer, da gibt es jetzt eine Spurwechselwarnung mit roter Linie auf dem Bildschirm, dass da hinter einem jetzt im toten Winkel einer kommt. Das ist also auch sehr schön gemacht, geht bei beiden Fahrzeugen. Die Heckklappe, die ist im Model S perfekt. Elektrisch auf, elektrisch zu, so wie man das mag. Und ins Model 3 bekomme ich die Gemüsekiste hinten auch gut rein. Ist Öffnung groß genug, die Scharniere sind hoch genug, seitlich des Fensters angelenkt, dass die Klappe also so weggeht, dass man im Kopf nicht anstößt. Wenn man auch nicht zu, Entschuldigung, blöd ist und die Heckklappe langsam genug aufmacht, dass das Wasser nicht im Schwall aufs Fenster geht, wenn da hinten Wasser drauf ist, dann läuft die auch sauber ab. Also da diese Sache, na, das Wasser läuft in den Kofferraum, das ist alles hyper, das ist also ja realitätsfern. Wenn Sie das bei einem anderen Auto machen und machen das ruckzuck auf, dann läuft das Wasser auch in den Kofferraum rein. Also das macht man bei Regen, macht man das halt vernünftig auf. Und die Klappe geht, wie gesagt, so weit auf, dass man sich den Kopf nicht stößt. als große Person, wenn man da irgendwas nun tiefer ein- oder ausladen muss. Und wie gesagt, kommt man hinten sehr schön rein. Beim Model S ist es halt riesig. Da kriegst du alles rein, was du reinkriegen willst. Bei beiden Fahrzeugen lässt sich die Bank ein Drittel, zwei Drittel umlegen, dass man längere Teile da reinbekommt. Natürlich kriegt man ins Model S etwas längere Teile rein, weil das Fahrzeug größer ist. Wen hätte das gewundert? Und wie kann man nun wegfahren, wenn man so einen üppig mitnimmt? Und ich nehme, wir haben immer Sachen für heiß mit, aber auch Sachen für kalt mit, weil wir dann hier wieder mal auf den 3000er steigen, da brauchst du kalt. Und dann liegst du unten oder gehst unten am See, da ist dann heiß. Du musst alles mithaben und da haben wir relativ viel mit. Und zwei Personen, ein Kind mit Gepäck für 3 Wochen, kriegt man im Model 3 gut mit. Und zwei Personen mit 2 Kindern oder 3 Erwachsenen kriegst du im Model S prima mit. Natürlich gibt es Leute, die dort mit 4 und 5 Personen fahren müssen. Ja, auch das geht, allerdings muss man sich dann an der Stelle ein bisschen einschränken. Wir sind zum Flughafen, wenn wir 3 Wochen jetzt auf die Südhalbkugel geflogen sind, haben wir das Model S genommen. Warum? Weil die 3 großen Koffer halt alle hinten senkrecht reingingen. Beim Model 3 gehen sie senkrecht nicht rein, weil es nicht ganz so hoch ist. Da musst du legen. Den kleineren kriegt man noch stehend, den größeren nur liegend und den dritten muss man auf die Rückbank tun. Wollte ich nicht, habe ich halt den großen genommen. Ja, auch egal. Jetzt offizielle Volumina vom ADAC fürs Model 3. Ich weiß nicht, was die für Quader da reinpacken. Da gibt es also jetzt den Frunk vorne, den Front Trunk, den vorderen Kofferraum. Das sind 56 Liter. Da sieht man, es ist vergleichsweise wenig. Und hinten 385 Liter im Kofferraum. Das ist schon ganz ordentlich. Und nochmal unten drunter, hinter der Hinterachse, wo keine Batterie ist, wird der Kofferraum bis nach ganz unten ausgedehnt, wo man normalerweise so Verlängerungskabel für Ladekabel und Krusch drin hat. Das sind nochmal hinten 58 Liter. Und das kommt man zusammen dann auf 500 Liter Kofferraumvolumen. Wenn man die Rückbank umlegt, werden aus den 385 720 Liter. Und dann kommt man zusammen auf 835 Liter. Und das ist richtig viel. Also da geht viel mit und da sieht man, welche riesigen Vorteile diese Elektroautomobile haben, weil sie ja diesen ganzen Platz für Motor, Turbolader, heiße Teile, Auspuff, Katalysator, Tank, bla, Kardanwelle und so alles nicht brauchst, da ist halt riesig Platz drin. Das Model S, da habe ich jetzt die exakten Zahlen nach ADAC nicht gefunden, da habe ich einfach keine Lust mehr gehabt, so lange zu suchen. Der Frunk, den schätze ich auf doppelt so groß bei den Allradmodellen. Bei den Modellen mit nur Hinterradantrieb, die es jetzt nur noch gebraucht gibt, da ist er noch deutlich größer, weil da ja der Platz des vorderen Motors ja als Kofferraum, als Frunk, als vorderen Trunk mitverwendet werden kann. Allerdings, ich sehe das normale Model S bei mir mit Vorderradmotor, Vorderachsmotor, sehe ich bei ungefähr 100 Litern, also ungefähr doppelt so groß wie der andere. Hinten habe ich eine Zahl gefunden, 745 Liter und umgeklappt 1640 oder sowas. Und hinten unten nochmal einen zusätzlichen Raum von ungefähr 80 Litern, würde ich den schätzen. Das ist etwa den Faktor 2 zum Model 3, den man im Model S unterbringt. Ja gut, die Menschen sind gleich groß, da braucht man im Fahrgastraum nicht so viel mehr Platz und der Rest geht dann halt auf mögliches Gepäck. Ladeklappe. Gehen wir so ein Stückchen weiter nach hinten. Ladeklappe ist bei beiden Fahrzeugen automatisch. Das heißt, man kann vorne entriegeln, man kann aber hinten auch draufdrücken, dann springt sie auf. Vor allem geht sie auch automatisch wieder zu, dass man sie nicht vergisst beim Fahren. Und sieht anders aus, weil der eine CCS hat und der andere hat den Typ 2 DC-Ladung vom Supercharger. Das ist eine von 2 Stellen, wo ich mit dem Spaltmaß ein bisschen Problem habe, hinten meine Klappe. Die Plastikabdeckung, die da auf und zu geht, die ist nicht ganz justiert. Da fehlt es um 2 mm. Wenn ich dann irgendwann mal in die Werkstatt muss, glücklicherweise muss ich nicht, werde ich die dann mal justieren lassen. Zur Ladung selber, das Model 3 kann man mit 11 Kilowatt laden und das Model S mit 16,5 Kilowatt an der eigenen Wallbox oder einer fremden Wallbox ist angemessen. Also mehr als 11 kW oder 16,5 kW brauche ich nicht zu Hause. Was soll das? Wenn ich unterwegs bin, mache ich Schnellladung. Also ob ich nun 11 kW habe oder 16,5 kW. So viel fahre ich nicht und über Nacht kriegst du beide Fahrzeuge voll mit diesen entsprechenden Ladeleistungen. 11 kW könnte man also 11 kW kann man in 8 Stunden 88 Kilowattstunden laden. Der Akku hat aber nur 75 Kilowattstunden, also kommst du da mit 8,5 oder so Stunden, hat man das Ding voll. Das hast du in der Nacht immer zu Hause. Und beim Model S mit den 16,5 kW Ladeleistung und dem 100 Kilowattstunden Akku ist das Verhältnis ähnlich, ein bisschen besser, kriegt man auch in dieser Zeit voll. Also alles gar kein Problem. Was anders an der Ladung braucht man nicht. Dass es da früher einen 22 kW Lader gab, das war den Zeiten geschuldet, als man noch mehr analog, also Wechselstrom geladen hat und es noch nicht so viele Gleichstrom-Ladesäulen gab. Hintere Stoßstange, was soll ich sagen, ist eine hintere Stoßstange. Also die an der Stelle alles okay. So, jetzt nochmal zum Fahren, zu den inneren Werten von dem Fahrzeug. Die sind sehr gleich. 0 auf 100 ungefähr 4,6 Sekunden. Ja, ich hatte mal einen P85D, der die Sache in 3,4 Sekunden geschafft hat oder 3,5, 3,6 habe ich mal geschafft, dann gemessen und vollkommen ausreichend. Also wer ein Performance braucht, der lebt auch mit seinem Testosteron. Also 4,6 Sekunden, so ein BMW 330i, der schafft 5,3 oder so. Also besser brauchst du ganz bestimmt nicht. Und Dauerhöchstgeschwindigkeit geht bei beiden Fahrzeugen 222 Kilometer pro Stunde. Mehr brauchst du nun auch wirklich nicht, kannst du meistens nicht fahren, musst dich Sonntag früh auf einer dreispurigen Autobahn fahren, sonst hätte ich es nicht geschafft. Das Model S hat eine Spitze von 250, das Model 3 nur von 235. Gut, hier ist ein gewisser Unterschied. Das Performance-Modell beim Model 3 kann dann schneller, 250, andere haben da schon 262 gesehen, das also völlig offen wäre. Ja, alles, was 230 erreicht, ist für mich vollkommen ausreichend. Allerdings die 203 Kilometer pro Stunde von meinem alten 85er, die waren mir dann am Ende doch zu wenig, weil hin und wieder man es eilig hat, kann man doch ein bisschen mehr. Ja, Asche auf mein Haupt. Reichweite. Mein Model S, beides Long Range Ausführungen, fahren wir mit 240 Wattstunden pro Kilometer. Das ist vergleichsweise viel. Liegt daran, weil wir schneller fahren. Mit dem alten sind wir langsamer gefahren, weil der Akku kleiner war und wir langsamer gefahren sind, um einen Tag unsere 270, 300 Kilometer zu schaffen. Und jetzt kannst du schneller fahren und schaffst auch deine 270, 300 Kilometer. Und deshalb steigt der Verbrauch dort an, obwohl er jetzt den günstigeren Front hat, die 1-1,5% bringen soll und die besseren Felgen hat, die Slipstream im Vergleich zu den alten 19 Zoll Felgen, die auch einen besseren Verbrauch zeigen und dennoch brauchen wir mehr. Ja, ja, gut. Wir können also mit dem Wagen jetzt schneller fahren, ohne nachladen zu müssen. Das Model 3 fahren wir mit 195 Wattstunden pro Kilometer, also deutlich weniger. Das sind was, 20% weniger. Allerdings fahren wir mit dem auch einen geringeren Autobahnanteil, weil mit auf der Autobahn fährt es mit dem größeren einfach angenehmer und da fallen ja die hohen Verbräuche an. Wenn man langsamer über Landstraße, Bundesstraße fährt, da fallen nicht die hohen Verbräuche an. Allerdings mit 195 Wattstunden pro Kilometer verbrauchen wir viel im Vergleich zu anderen. Ja, der Wagen kriegt nichts geschenkt. Ne? Das Model S verbraucht also 23% mehr, allerdings ist der Akku um 33% größer. Wenn ich es also mit ein bisschen Reserve, so 5% vielleicht so drauf anlege, dann kann ich mit dem Model 3 360 Kilometer weit fahren und mit dem Model S 395 Kilometer weit fahren. Mit meinem durchschnittlichen Verbrauch. Allerdings auf der Autobahn ziehe ich nochmal 10% davon ab, weil wir fahren halt ein bisschen schneller. Also mit dem Model 3 müssen wir etwas öfter zum Laden, wenn wir auf der Langstrecke wären. Hättest du, wennst du, tust du aber nicht. Ne? Beide fahren mit freiem Supercharger, dass wir also da auf der Autobahn ganz bestimmt nicht zum CCS-Lader gehen werden, der dann schneller lädt, weil da müssen wir ja zahlen. Und die 5 Minuten oder 7 Minuten Unterschied, die wir dann zum High-Performance-Lader haben, also auf dieses Tempo kommst du nie an, da setzt sich bei mir dann der Geiz etwas stärker durch, als dann die 7 Minuten, die ich dann an der Stelle schneller laden würde. Ich habe mit dem Model 3 schon mal an einem 150 kW-Lader geladen, da habe ich auch die 147 kW gesehen. Das war interessant, das ist mehr als die 113 kW oder so, die ich am Model S sehe. Also da sind die beiden dann hübsch gleich. Der eine hat halt einen größeren Akku und der andere hat eine etwas höhere Ladegeschwindigkeit. Tja, gut, muss man sich überlegen, wie man das will. Wenn wir hier von whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, an den privaten Endkunden in Deutschland, hier am Starnberger See, nach Hamburg fahren würden, dann würde ich 10% öfter laden oder mehr laden oder früheres Laden in Sachen Reichweite, so ist es besser formuliert, beim Model 3 sehen. Allerdings würde ich vermutlich 10% schneller laden. So, also da kommt es ungefähr gleich rauf raus. Und beim eCannonball 2018 habe ich auch mal hier ein Video gedreht, da hat das Model 3 gewonnen. Allerdings nur, weil das Model S 100D einen Supercharger aus, Entschuldigung, aus Blödheit nicht oder aus Unerfahrenheit, sagen Sie mal freundlicher, nicht erreicht hat. Sonst hätten die gewonnen. Also da ist das Model 3 bei Fahrten am Supercharger und nicht am High-Performance-Charger ist das Model 3 dann dem Model S an dieser Stelle doch ein Stück weit unterlegen. Schauen wir auf die Preise. Wie schaut es mit den Preisen aus? Da hat es ja massive Preissenkungen gegeben, sowohl beim Model S als auch beim Model 3. Und jetzt Anfang August 2019 kostet mein Model S mit der Ausstattung. Die rote Farbe hat Aufpreis, die beigen Sitze hatten Aufpreis, es ist die Premium-Ausstattung, ich glaube, die gibt es jetzt nur noch. Es ist nicht die Performance-Ausstattung, allerdings bekommt man jetzt aktuell den Reluktanzmotor oder den Synchronmotor mit höherem, permanent erregten Synchronmotor mit höherem Reluktanzanteil, so heißt er offiziell, vorne und einer zusätzlichen Fahrwerkeinstellung zwischen Komfort und Sport. Die bekommt man jetzt, diese Model S bekommt man jetzt für 98.580 Euro. Stolzer Preis, lagen aber mal bei 125.000 Euro. Das Model 3 liegt bei 62.370 Euro, so wie ich es jetzt habe. Da habe ich allerdings keinen Aufpreis für die Innenraumfarbe bezahlt, das ist schwarz, kostet nichts extra. Und das sind 63% des Preises vom Model S. Allerdings beim Model S gibt es momentan Free Supercharger mal wieder dazu. Allerdings passen Sie auf, nicht übertragbar, wenn Sie das Fahrzeug wieder verkaufen. Nur für den Erstbesitzer. Und wenn dann viel Fahrer drauf sind, die können locker 20.000, vielleicht maximal 30.000 Euro hier nochmal einsparen, wenn es nur viel Fahrer sind, die viel am Supercharger laden können. Wer weniger fährt und weniger Personen zu transportieren hat, für den ist das Model 3 sicherlich die bessere Wahl. Fast gleiche Haptikverwendung, minimale Nuancen im Unterschied, aber halt nur 63%. So teuer, sicherlich die bessere Wahl. Allerdings sollte man schon 20.000 Kilometer pro Jahr fahren, damit sich ja die Vorteile gegenüber Verbrennern nun richtig zeigen, weil man einen hohen Anschaffungspreis hat und geringe Verbrauchskosten. Das heißt, wenn man wenig fährt, da habe ich mal gesagt, welche Fahrzeuge oder welches Elektrofahrzeug eignet sich für junge Personen, habe ich hier ein Video drüber gedreht. Nur wenn sie viel fahren, ob jung oder alt, vollkommen egal, viel fahren müssen sie, weil die variablen Kosten auf den Elektroautos sind niedrig und die Fixkosten über die Abschreibung, über den Anschaffungspreis sind hoch. Das heißt, sie sollten viel fahren, dann rentiert sich ein Elektroauto. Und 20.000 Kilometer im Jahr sollten Sie schon fahren, dann wären Sie billiger als ein gleich großer, gleich motorisierter Verbrenner an dieser Stelle werden. Wer noch mehr fährt, der sollte aus meiner Sicht dann ein Model S kaufen, denn der Free Supercharger reduziert seine ja, Verbrauchskosten zusätzlich, die Betriebskosten, und auf der Autobahn fährt er sich dann schon ermüdungsfreier, vor allem wenn Sie am Tag mehr als 2 Stunden unterwegs sind. Dann spürt man das. Allerdings sollte Ihnen klar sein, wenn Sie jetzt sagen, ich kaufe mir ein gebrauchtes Model S statt einem neuen Model 3, preislich kommen die dann schon irgendwo hin, dass ein Model S als Teil eines höheren Segmentes, eines Luxussegmentes, auch höhere Preise für Reparaturen hat, zum Beispiel kaputter Reifen. Wop, das geht richtig ins Geld. Oder gebrochene Felge, wenn Sie da irgendwie so einen höheren Bordstein nageln mit einer höheren Geschwindigkeit, dann kommen da Kosten auf Sie zu, die Sie beim Model 3 einfach in dieser Höhe nicht hätten. Auch wenn Sie nach der Garantie sind, bei beiden Fahrzeugen, nicht, ja, das waren die normalen Schäden, wenn Sie nach der Garantie sind, ist das Model S halt dann auch teurer als das Model 3. Es ist halt ein Fahrzeug einer hohen Klasse und damit von Natur aus an dieser Stelle teurer. Jetzt mal ein bisschen auf die Garantie schauen. Wenn Sie also überlegt, das Model S zu kaufen, 4 Jahre Garantie und 80.000 Kilometer. Das ist die normale Garantie, was immer eher erreicht ist. Und bei einem Model 3 ist das identisch. So, allerdings gibt es jetzt Unterschiede, und zwar beim Akku. Und zwar beim Akku, Motor und Akku hat eine 8-Jahres-Garantie, nicht nur 4 Jahre. Und beim Model S 200.000 Kilometer und beim Model 3 nur 192.000 Kilometer. Gut, die 8.000 Kilometer machen Kohle nicht fett. Die Zahlen gehen aber runter auf 160.000 Kilometer, also 100.000 Meilen, wenn Sie einen kleineren Akku haben. Da muss man ein bisschen aufpassen. Und ganz neu beim Model 3 kriegen Sie jetzt auch ein Limit für die Restkapazität Ihres Akkus. Und zwar sagen die, nach diesen 8 Jahren oder 200.000 Kilometern haben Sie eine Garantie auf 70% der Akkukapazität. Beim Model S hat sich gezeigt, Akkukapazität ist viel, viel besser. Allerdings gab es letztlich auf einmal für die ganz alten Modelle eine Reduktion der Kapazität, hat man ein bisschen mehr auf Sicherheit intern mit dem Software-Update gebucht, dass auf einmal denen die Reichweite um 30 Kilometer oder so runterging. Da haben die Leute geschluckt, das war überraschend. Und da haben sicherlich irgendwelche Statistiken ausgewertet, wobei es eine Statistik gibt, Steinbuch oder so ähnlich, belgisch, ist 2018 jetzt abgedatet worden, wie die Akkukapazitäten sich halten. Und die halten sich perfekt, ne? Also 500.000 Kilometer bei 90% Restreichweite. Durchaus zu sehen. Ne? Ganz toll. So, jetzt habe ich beide Fahrzeuge von vorne bis hinten durch. Was sagt mein Bauchgefühl? Herr Lüning, was fühlen Sie? Ich bin das Model S gewöhnt. 6 Jahre, 150.000 Kilometer mit dem Model S. Ich habe mich daran gewöhnt, wobei man fairerweise sagen muss, das Fahrzeug wird immer besser. Die Sitze sind immer besser geworden, die Fahrwerke sind immer besser geworden, die Motoren sind immer besser geworden. Also das Fahrzeug ist immer besser geworden. Zusätzlich dann noch die Software, die permanent besser wird von Stück zu Stück. Meine Fahrzeuge habe ich im Abstand von ungefähr 2 Jahren gekauft. Und jetzt das Model 3 mit 1,5 Jahren Abstand zum Model S. Und jetzt kann man sagen, das Model 3 hat sich nahezu auf dem Niveau vom Model S in den Markt reingeschoben. Das ist also erstaunlich, auf welch hohem Niveau man dieses Auto da reinbekommen hat. Ein paar Minusnoten muss ich beim Schall geben. Ich habe mal hier über Schallmessungen dort beim Model 3 auch einen Versuch gemacht mit einer Dachdichtung und habe dann da gemessen und so. Bringt so gut wie nichts. Ich empfehle, als ganz einfache Lösung die Lautstärkeregel um eine Raste höher zu nehmen, dann ist aller Schall weg. Das ist die übliche Lösung. Die Stereoanlage ist auch getestet worden im Vergleich zu Audi-Stereoanlagen. Die ist das Beste, was man serienmäßig bekommt. Natürlich gibt es Besseres, was man sich nachrüsten lässt, ganz klar. Aber serienmäßig gibt es nichts Besseres als diese Stereoanlage. Und da einfach eine Raste lauter zu machen, ist super. Was man bei der Schallmessung, und da sagst du, ja, ein Golf ist leiser. Ja, nur bei der Konstantfahrt, nur in dem entsprechenden Gang, genau am Messwert, den die Verordnung erfordert. Wenn man nun auf die Autobahn fährt, von 60 bis 150 beschleunigt und den Motor dann ausdreht und schaltet und so, dann ist ein Verbrenner immer massiv lauter, Faktor 3, Faktor 6 lauter als ein Elektroauto, was einfach geräuschlos da hochzieht. Ne? Da mag dann ein Laufgeräusch von einem Reifen und ein bisschen Windgeräusch ein bisschen höher sein, aber so wie der Motor das Brummen anfängt, weil man Gas gibt, in dem Moment ist sofort jeder Verbrenner lauter als ein Elektromotor. Also auf die Lautstärke an der Stelle, da klagen die Leute auf höchstem Niveau. Allerdings, das Model 3 ist lauter als das Model S, sollte einem an der Stelle klar sein. So, am Anfang habe ich gefragt, wenn ich auf eine einsame Insel müsste, welches Auto würde ich mitnehmen? Nun, kein Auto, Whiskyflasche. Und da Talisker Distillers Edition, ganz heißer Tipp, einer meiner Lieblinge. Fragen wir andersrum, wenn die Zeiten schlechter werden jetzt und wir werden alle in der Rezession landen und am Hungertuch nagen. Welches Auto würde ich denn zuerst abgeben? Natürlich das Model 3. Da ist mir das Model S dann doch das Liebere. Also ich mag das Model S lieber, wenn ich mir diese Frage stelle. Wenn es aber massiv runtergeht und ich mir nur noch ein kleines Auto leisten könnte, dann würde ich das Model S hergeben, damit ich überhaupt noch ein Elektroauto an Tesla fahren kann, dann würde ich das Model 3 behalten. So, da sehen Sie, Model S lieber, aber bevor ich keinen von diesen Fahrzeugen fahren würde, dann natürlich würde ich das Model 3 an dieser Stelle behalten. Wenn ich durch die schmalen Straßen von Seeshaupt, die auch noch zugeparkt sind, durchfahre, dann wünsche ich mir immer das Model 3, wenn ich im Model S sitze, weil das ist so eng und da muss man langsamer fahren und dann sind die Spiegel schon so dicht am entgegenkommenden Verkehr. Also das wird eine kritische Geschichte und willst du jetzt mit den Felgen da am Bordstein anfahren, willst du auch nicht, ist jetzt schon schwierig da durchzukommen. Dann wünscht man sich das Model 3 und sitzt im Model 3, dann knallt das durch die Kanaldeckel durch, weil wir haben solche Stufen an den Kanaldeckeln. Wir haben extrem schlechte Straßen in Seeshaupt. Da wird das Geld also in der Gemeinde für alles Mögliche ausgegeben, bloß nicht dafür. Und da wünscht man sich dann das Model S, wenn man da fährt. Ja, so. Also richtig schwierig, was man da haben will. Allerdings muss man fairerweise sagen, wenn das Model 3 mit der Luftfederung kommt, und da hat Elon Musk gesagt, wie gesagt, so 600, glaube ich, hat er gesagt, sollte es dann kommen. Gehen wir mal aus, dass es dann in einem Jahr vielleicht da ist. Dann könnte, wenn es dann noch ein Head-Up-Display für das Model 3 gibt, könnte es sein, dass ich das Model 3 dann lieber hätte als das Model S. Könnte schon passieren. Das soll es gewesen sein. Vergleich Tesla Model S und Model 3. Und nun feuerfrei fürs Diskutieren hier unter dem Beitrag. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.